ARD.
Aus hygienischen Gründen durfte ich da nicht mit den Schweinen kuscheln, um sie noch glücklicher zu machen, aber wollte ich ja ehrlich gesagt auch nicht.
Wollten vielleicht die Schweine auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber du bist eine sehr nette Person, Renate, aber so ein Schwein hat ja auch
seine Grenzen.
Aber genau. Was ich zum Beispiel... Danke. Was ich zum Beispiel vorher noch nie gemacht habe, diese Schnauze anzufassen oder auch die Borsten. Und das fand ich schon spannend, ja, so ein Tier anzufassen. Wer hat das schon heute gemacht, außer dem Landwirt?
Ja.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Ja, Hallöchen. Heute widmen wir uns hier bei 63 Hektar der Frage, wieso es keinen Popcorn gibt, wenn der Blitz im Maisfeld einschlägt.
Weil es unterschiedliche Popcorn-Sorten gibt, lieber Kuhlage.
Ja,
und das wahrscheinlich dann nicht die Popcorn-Sorte ist.
Korrekt. Das war 63 Hektar, wieder was gelernt. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Tschüss.
Ich dachte, wir klären die Frage, warum du so verdammt braun bist.
Ich war im Urlaub. Erzähle ich dir gleich. Erstmal stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Andreas Kuhlage, wen es interessiert oder nicht. Ich bin totales Stadtkind, aber immer neugierig auf Landwirtschaft und möchte mich der Landwirtschaft ein bisschen nähern und auch so eine Brücke von meiner Seite ausbauen. Und von der anderen Seite baut diese Brücke
Maja Muckwitz. Jeden einzelnen Stein mühsamst zu dir. Und ich bin hier die Landwirtin im Podcast. Ich komme selber von einem landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover, habe auch Landwirtschaft studiert und darf dir hier das eine oder andere Mal ein bisschen was über die Landwirtschaft erzählen. Ganz oft auch mit Gästen, so wie heute auch.
Ja, dazu gleich mehr. Wir wollen ja immer ein bisschen verständigen zwischen Landwirten und Stadtmenschen, so wie ich. Und deswegen machen wir den Podcast. Und ich bin mir sicher, heute ist das eine ganz spezielle Folge dazu. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal zu der Frage, warum bin ich so braun?
Ja.
Ich habe mich nicht gewaschen. Nein, ich war im Urlaub.
Wie war es denn?
Es war traumhaft. Es war, glaube ich, der entspannendste Urlaub, Klammer auf, langweiligste Urlaub, Klammer zu, meines Lebens. Aber das war genau das Richtige.
Das finde ich aber schön, ja. Kuhlage. Und schön, dass du wieder zurück bist.
Danke. Ich habe aber eine Sache mitgebracht. Und zwar war ich auf Mallorca unterwegs,
ja,
und habe bewusst mal auf die Landwirtschaft geachtet. Und auf den Feldern und Äckern ist mir ein Mysterium begegnet, möchte ich sagen.
Ich will dich erstmal loben. Schön, dass du auf die Felder schaust.
Ja. Und alle Felder waren schon abgeerntet.
Überraschung.
Also Getreidefelder, alle abgeerntet, ja, so. Und es war nicht ein einziger Mähdrescher auf der Straße.
Du hast ja sicherlich gespürt, dass es da auch ein bisschen wärmer ist als bei uns. Das heißt, es verschieben sich auch so die landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Und da ist die Ernte natürlich sehr, sehr, sehr viel eher als bei uns.
Ich dachte schon, die machen das irgendwie
in Rekordzeit.
Nachts oder ohne Mähdrescher und so.
Ja, wenn die schon abgeerntet sind, dann musst du auch kein Mähdrescher mehr rumfahren.
Ja, traurigerweise habe ich aber auch gelernt, dass in diesem Jahr auf Mallorca 90% der Getreideernte ausfallen wird, weil die so eine schlimme Dürre hatten. Das ist heftig, ne?
Das ist wirklich heftig und deswegen sollten wir auch mal über das Thema Bewässerung sprechen. Wir hatten jetzt in diesem Jahr zwar das Gefühl, es hat genug geregnet, aber bestimmt ist das mal ein Zukunftsthema. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, du hast ja auch schon mal eine Frage gestellt, hey, warum bewässern die denn, wenn es doch eigentlich gefühlt die ganze Zeit regnet? Aber ich glaube, das ist in der Zukunft in der Landwirtschaft ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Die einfache Antwort ist, warum trinke ich Bier, auch wenn ich keinen Durst habe? Ich muss mich auch bewässern, einfach so aus Langeweile. Nein, aber was ist denn aktuell in der Landwirtschaft so los? Was passiert auf den Feldern, in den Ställen?
Ich finde, diese Fragen haben wir dir so ein bisschen eingepflanzt, ne? Dass du jetzt immer so interessiert bist, das freut mich richtig. Aktuell ist ja bei uns Erntezeit, das heißt, wir ernten das, was wir im letzten Jahr gesät haben. Und damit finde ich, ist das auch wirklich immer so die schönste Zeit, weil du auf das schaust, wo du so ewig für gearbeitet hast. Und meine Mutter würde jetzt sagen, wir klauen die Ernte vom Feld. Warum würde sie das so beschreiben? Weil es andauernd regnet. Jeden zweiten Tag hat es geregnet, das heißt, die Maschinen konnten nicht aufs Feld. Das hat uns natürlich aufgehalten und es hat die Ernte auch so gezogen. Das heißt, unsere Mitarbeiter und unser gesamtes Team, die arbeiten echt schon seit mehreren Wochen echt, echt viele Stunden, um immer wieder alles vorzubereiten und aufs Feld zu fahren. Dadurch, dass wir im letzten Jahr, falls ihr euch daran erinnern könnt, wir hatten im Herbst doppelt so viel Niederschlag wie normal. Das heißt, auf den Feldern waren echt große Pfützen und an diesen Stellen ist auch nichts gewachsen. Das heißt, wir haben an den Stellen auch weniger geerntet. Und weil da nichts gewachsen ist, kam dann irgendwann das Unkraut. Also hatten wir auch hohen Unkrautdruck. Das merken wir jetzt alles während der Ernte. Aber um das abschließend zu sagen, wir haben eine durchschnittlich gute Ernte im unteren Bereich und sind aber auch immer noch nicht fertig.
Ich als alter Chips-Fan muss natürlich die Frage stellen, was machen die Kartoffeln?
Die Kartoffeln sind noch nicht dran, Kuhlage.
Wann kommen die denn endlich? Mach mir ein bisschen Sorgen um die Chips-Verfügbarkeit im Winter.
Ist auch richtig, weil die Nässe, Kartoffeln sind sehr empfindlich. Mein Papi würde jetzt sagen, deswegen haben die auch alle Frauennamen.
Stimmt,
und die mögen,
Linda,
die mögen die, den, ja, die Nässe überhaupt nicht und kriegen jetzt Pilzdruck. Also da kannst du wirklich Sorgen haben.
Okay, oh mein Gott, ich muss mich mit Chips bevorraten. Ja!
Sehr schön. Ich lieb's mit dir vorher zu quatschen, aber wir haben ja ordentlich was zu tun. Es steht eine Rubrik an.
Bitte.
Majas Landwort.
Ich habe dir heute mal mitgebracht Betriebsspiegel. Wer oder was ist das und wer steht vor dem Spiegel?
Also ich glaube nicht, also so dumm bin ich ja nicht. Es ist kein Spiegel, sondern es ist natürlich ein, es ist die Zeitschrift. Es ist die Zeitschrift Der Spiegel und wie in jedem Betrieb, also im Friseursalon oder beim Arzt, gibt es wie so eine Art Lesezirkel, gibt es auch auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb einen Spiegel. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie ein anderes Magazin, aber okay, vielleicht habe ich da Vorurteile. Aber wahrscheinlich liegt da auf dem Trecker liegt der Spiegel und wenn der eine den durchgelesen hat, dann kann der andere den, okay, Maja,
und glaubst du, du hast auch schon mal den Betriebsspiegel geschafft?
Ich?
Ja, du, nee, als Gesicht in der Landwirtschaft. Nee,
ich hoffe, dass das nicht passiert. Wahrscheinlich wäre das eine schlechte Nachricht. Also, nee, ich glaube, es ist Quatsch.
Ja, das ist Quatsch.
Okay.
Also, Betriebsspiegel ist eigentlich das, was für uns der Steckbrief ist. Also, so die wichtigsten Informationen von einem Betrieb. Ist der Betrieb konventionell oder bio? Wie viele Arbeitskräfte gibt es? Wie ist der Tierbestand? Welchen Maschinenpark man draußen stehen hat? All das fasst man zusammen mit dem Betriebsspiegel. Also ganz oft, wenn man einen Vortrag hält zum Beispiel, da gibt man erstmal den Betriebsspiegel an, um so einen Überblick zu schaffen vom Betrieb.
Guck mal an, wieder was gelernt hier. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Irgendwann, glaube ich, in Abfolge 50 machst du so eine Prüfung mit mir.
Soll ich das erst ab Folge 50 machen oder lohnt es sich schon demnächst mal so ein bisschen nachzufragen?
Ja, ja,
das fällt doch alles wieder raus, wenn was Neues reinkommt. Cooler Gast.
Das ist wirklich so.
Okay, ja, wir haben heute einen Gast da.
Denn unsere heutige Folge heißt Landwirt oder Landwirtin für einen Tag. Das ist ein bundesweiter Aktionstag und der hat in diesem Jahr am 25. Mai stattgefunden, schon zum 5. Mal übrigens. Und da haben 60 VerbraucherInnen daran teilgenommen und haben einen Tag lang einen landwirtschaftlichen Betrieb besucht, mit Anpacken inklusive. Und eine, die dabei war, ist Renate Peters aus Lüneburg. Hallo Renate.
Hallo.
Du warst für einen Tag Landwirtin.
Richtig.
Was machst du im normalen Leben?
Ja, also normalerweise sitze ich nicht auf dem Acker oder auf dem Trecker oder bin im Schweinestall, sondern ich arbeite beim Arbeitgeberverband in Lüneburg und dort bin ich verantwortlich für die Netzwerke Schule Wirtschaft. Das ist so ein Arbeitskreis, das das Ziel hat, Lehrkräfte insbesondere über ökonomische Zusammenhänge zu informieren, damit die Schüler eine gute Berufsorientierung erfahren.
Also ist dein normaler Alltag im Büro, so können wir uns das vorstellen.
Mein,
ja,
normaler Alltag ist im Büro.
Und wie bist du dann zur Landwirtin für einen Tag geworden?
Ich habe diesen Aufruf bei LinkedIn gesehen. Das war ein Aufruf von
Forum Moderne Landwirtschaft,
mhm, genau, den folge ich. Da ich auch gerne in andere Betriebe immer reinschaue, über meine normale Arbeit, mache ich recht viele Betriebsbesichtigungen. Das ist für mich immer wie Sendung mit der Maus für Erwachsene. Ich gehe dahin und dann sehe ich, wie sich was verhält, wie was produziert wird. Und dann habe ich das gelesen und dachte ich, dazu hätte ich einfach auch mal Lust, noch stärker als jetzt nur so eine Betriebsbesichtigung, da einfach auch mitzumachen. Und habe mich beworben, habe das vergessen und kurz, ich glaube eine Woche vorher, habe ich diese E-Mail bekommen, das klappt.
Ach so.
Und ich habe mich total gefreut, dass ich da mitmachen durfte und das hat alles gut funktioniert.
Was hat dich am meisten überrascht?
Also ich würde sagen, es hat mich sehr, sehr viel sehr beeindruckt.
Könnten wir vorher noch einmal ganz kurz die Betriebe kennenlernen oder den Betrieb, auf den du warst, damit wir uns das einmal bildlich vorstellen können, wo du da gelandet bist. Und dann kannst du gerne erzählen, was dich überrascht hat.
Genau, also ich sollte mich auffinden, Samstag um 8 Uhr auf einen Betrieb in Schwienau. Das ist im Landkreis Uelzen. Das ist der Hof Hales. Das ist Philipp, der mich rumgeführt hat. Das ist der Jungbauer, sage ich mal.
Und du bist da in ganz normalen Klamotten hin oder hattest du noch Gummistiefel?
Also ich hatte schon nicht meine Heels an. Also ich hatte nicht die Bürokleidung an. Also so weit konnte ich selber denken.
Aber kriegt man da irgendwie vorher so ein Briefing, sage ich mal? Also dass jemand schreibt, hallo liebe Renate, bitte komm nicht in deinen schicksten Ausgehklamotten, bitte bring dir was zu trinken mit.
Ich glaube nicht. Nee. Also ich glaube, da stand nur wetterangepasste Kleidung.
Was hättest du, Maja, wenn ich dich fragen darf, was hättest du Renate aus eigener Erfahrung vorher, ich sag mal, als Vorbereitung mitgegeben? Hättest du gesagt, irgendwie, das musst du haben, das musst du anziehen und wenn du das mitbringst, wäre es auch gut.
Ja, irgend so ein Zwiebellook, ne? Also ja, irgendwas, was man, wo man dann morgens ist es ja echt immer noch kalt, auch im Sommer in Deutschland. Dann auf jeden Fall feste Schuhe, die dreckig und matschig und stinken dürfen. Und vielleicht auch Schuhe, die du danach im Auto anziehen kannst, damit du die Tierscheiße nicht in dein Auto dann am Ende hast. Und Handschuh. Also viele Arbeiten tun einfach nicht so doll weh, wenn man Handschuhe dabei trägt. Sonst hat man am Ende aufgeschürfte Hände, wenn man irgendwas, ganz viel Kraft irgendwie aufdrehen muss oder zuhauen muss oder. Und deswegen sind Handschuhe auch ganz, ganz wichtig.
Zeig mal deine Hände, Renate. Wie sehen
die aus? Hübsch aus.
Ja, sehr gepflegt.
Aber Handschuhe habe ich tatsächlich vergessen. Mhm. Also Handschuhe hatte ich nicht mit und Philipp hatte aber Handschuhe und hat sie mir gegeben. Und die habe ich wirklich gebraucht. Das andere war okay im Stall. Also ich erinnere mich, dass er sagte, irgendwie sowas 80 Hektar Acker. Und ich glaube, irgendwas um die 60 Hektar Wald, aber es kann auch anders sein, aber so ungefähr waren die Verhältnisse. Und dann haben sie einen Schweinestall und da waren auch viele Schweine drin. Ich würde schätzen, vielleicht 200-300, vielleicht waren es mehr.
Das ist schon viel, ne? Oder?
Also tatsächlich ist das eher ein kleinerer Betrieb. In Deutschland hält ein Schweinebetrieb im Durchschnitt 825 Schweine. Früher, 2010, waren das noch 460 Schweine, aber jetzt, mindestens zehn Jahre später, werden die Betriebe immer größer und aktuell sind es 825 Schweine. Mhm. Ja. Und nimm uns mal mit durch den Tag. Du bist da also angekommen. Was waren so deine Aufgaben?
Also ich kam da an, dann haben wir uns ein bisschen begrüßt, ein bisschen gesprochen, aber viel Zeit war ja nicht. Und dann sagten wir, jetzt fahren wir jetzt als erstes eben zu dem Schweinestall. Und dann bin ich da hinterher getrappet mit dem Philipp zu dem Trecker und wollte mich hinsetzen. Und er meinte, nee, du fährst.
Und sehr cool.
Ja, und das war, also da, so schnell konnte ich gar nicht denken. Da saß ich schon da drauf. Und
Kuhlage, willst du noch mal erzählen, wie du den Trecker anbekommen hast?
Gar nicht. Also erstmal gar nicht. Also
den Schlüssel finden, das war schon das erste Problem.
Den Schlüssel finden und dann den richtigen Knopf und dann gucken, was man mit den vier Pedalen macht und oh mein Gott. Also das war für mich, ich hatte da wirklich die Hosen voll.
Also ich konnte gar nicht in die Situation kommen, weil das so schnell ging und er sagte, hier, da drückst du da drauf und hier drückst du da drauf und ansonsten ist das wie Go-Kart fahren. Das habe ich vorher auch noch nicht gemacht, aber es war am Ende total cool, muss ich sagen. Es war wirklich cool, weil es ist ja ein Riesending. Man sitzt hoch und eigentlich fühlt man sich dadurch auch sicher, weil man ist ja viel größer als alle anderen.
Wahnsinn. Ich meine, das ist ja auch sehr, sehr mutig, weil ich weiß ja mittlerweile auch, was die Dinger kosten. Mhm. Und wenn du dann irgendwie mal falsch zurücksetzt irgendwie so und dann was kaputt machst, also da hat der Landwirt ja schon ein bisschen Vertrauen gehabt.
Finde ich auch schön, dass er das mit dir gemacht hat.
Nun muss man sagen, der Weg von da zu dem Stall, das waren jetzt keine 20 Kilometer, aber wir sind sicher angekommen.
Okay.
Bist du selber, du isst Fleisch?
Ja.
Wie war deine Meinung, bevor du da reingegangen bist? Also was hattest du erwartet?
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ich da rein darf. Deswegen war ich da auch überrascht. Aber ich musste auch ganz viele hygienische Verfahren da erstmal durchlaufen. Und
hast wahrscheinlich Gummistiefel bekommen, genau. Und ein Overall.
Ich habe so Gummistiefel bekommen. Also ich musste meine Schuhe ausziehen. Ich habe Gummistiefel bekommen, die ich da auch noch desinfizieren musste in so einem Bad. Ich habe ein Overall bekommen und ich habe eine Haube bekommen auf dem Kopf.
Ernsthaft? Ist das Standard?
Das ist Standard, ja. Mhm. Ja, wir haben in Deutschland einfach sehr, sehr hohe Auflagen und wir wissen, dass es da draußen viele Krankheiten gibt und deswegen stehen die oft in so geschlossenen Systemen und wir sind sehr vorsichtig, welche Keime wir da reinlassen. Ganz oft duscht man sich auch ein und duscht man sich auch aus.
Was heißt das also vorher?
Wirklich, das ist eine Dusche.
Krass.
Mhm. Muss man überlegen, was das für den allein für die Kopfhaut, also ich würde Zustände kriegen.
Also ja, das ist erstaunlich. Es ist jetzt aber nicht nur wegen Geruch, sondern auch hygienischen Gründen.
Ja, ja, es duscht, man duscht sich nicht, damit du nicht stinkende Landwirte begegnen kannst.
So, also dann in dieser vollen Montur, in diesem Schweinestall, was war dein erster Eindruck?
Die haben mir schon vorher ziemlich viel erzählt, wie sie diese Schweine halten und also es ging viel um das Abschneiden der Schwänze, da gibt es ja ein Wort,
Kopieren
der Schwänze, dass sie das nicht machen und welche Herausforderungen sie entgegengestellt sind, damit das auch klappt, damit die Schweine sich diese Schwänze nicht abbeißen.
So. Die machen das, weil sie unter Stress sind oder langweilig oder weil sie sich ärgern oder Hunger haben oder was?
Genau, es ist, kommt auf ganz, ganz vielen, also es hat ganz, ganz viele Einflüsse. Man sagt, dass es dann passiert, wenn Tiere gestresst sind. Und zum Beispiel auch Temperatureinflüsse, wenn es irgendwie im Sommer wie jetzt zu heiß ist, dass sie davon dann gestresst sind oder dass das Futter nicht passt und sie einfach zu viel Energie zum Beispiel haben, zu wenig Platz, zu viele Geräusche. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Man versucht da echt herauszufinden, woran es liegt.
Ja. Und deswegen macht man die dann wahrscheinlich vorsorglich ab. Dann hat man Ruhe, aber.
Und ein gesünderes Tier, weil es ja auch Entzündungen sind und es wirklich blutet.
Okay, klar, das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite denke ich mal, okay, die sind nun mal mit einem Schwanz auf die Welt gekommen.
Ja, ja.
Und ehrlich gesagt fände ich es besser, wenn er dranbleibt.
Ich auch.
Und auf diesem Hof hat man das offenbar so probiert. Wie hat man denn verhindert, dass die sich da doch nicht anknabbern?
Ja, die haben verschiedene Maßnahmen dort ergriffen und eben auch viel gelernt aus der Zeit und sich auch, wie sie mir erzählt haben, auch viel begleiten lassen von anderen Fachleuten. Also ich glaube auch von der Kammer oder auch vom Landvolk gibt es ja auch so Berater.
Ja.
Und das haben sie auch sehr in Anspruch genommen.
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel in der Schweinehaltung, dieses Schwänzebeißen in den Griff zu kriegen.
Ja.
Was hast du da sonst noch so erlebt?
Also was sie mir sehr viel erzählt haben, was ich natürlich kaum verstanden habe, war die gesamte Technik. Und die war schon beeindruckend. Also die Technik, was du sagtest, mit der Kühlung, mit Wasser,
Luftfeuchtigkeit
und das war alles an einen Alarm auch geschaltet. Das heißt, und dann haben sie mir auch ihre Handys gezeigt, sobald da sich irgendwie ein Parameter verändert, der dazu führen könnte, dass es den Schweinen nicht gut geht, dann wird bei denen ein Alarm ausgelöst. Also das ging irgendwie mit der Temperatur, mit dem Wasser, glaube ich, insbesondere. Ne? Sie brauchen ja Wasser. Dann werden die auch sofort benachrichtigt und das bedeutete für die auch, die müssen ja auch immer in Bereitschaft sein,
ja.
So als Familie. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Konntest du denn da überhaupt irgendwas machen? Weil für mich klingt das fast wie so eine Art Laborsituation. Und wenn das so ein empfindliches System ist,
Du kann so. Du kommentierst jetzt hier schon wieder so negativ.
Ich meine das positiv. Also, weil Hygiene und Sicherheitsstandards und automatisiert, das sorgt ja dafür am Ende des Tages, dass den Tieren auch besser geht. Weil man will ja kein Tier verletzt haben oder so. Es hat ja auch
wirtschaftliche. Weil man eben weiß, was die beste Bedingung ist für das Tier. Und die versucht man halt durchgehend zu ermöglichen.
Genau. Nichts anderes wollte ich sagen. Ich werde dir schon wieder was unterstellt. Ne? Merkst du das?
Ja, Laborsituation.
Aber kann man dann als Laie, so wie du, ich hätte ja gedacht, irgendwie man kriegt eine Forke in die Hand und muss irgendwie ausmisten, nee, aber das geht ja gar nicht.
Nee, das muss da, glaube ich, auch niemand mehr mit der eigenen Hand, dann könnte man, glaube ich, das Fleisch schon mal gar nicht bezahlen. Also das wird da schon irgendwie maschinell rausgezogen.
Aber guck mal, was für ein Verständnis für Preise jetzt direkt bei dir kommt, ne? Dass du halt sagst, das müsste man ja dann auch alles noch bezahlen zusätzlich.
Ja, also das war da ja auch deutlich sichtbar. So, die haben natürlich viel automatisiert, auch die Fütterung haben die automatisiert, weil natürlich die Schweine dann zu den besonderen Zeiten auch das Futter brauchen und die können da jetzt nicht ständig hingehen und mit dem Eimer da das verteilen. Aber was die gemacht haben, und das hat mich wirklich beeindruckt, wie sie diese Schweine, die auch in verschiedenen Stadien waren,
also sozusagen im unterschiedlichen
Alter,
meinst du so?
Genau, im unterschiedlichen Alter betrachtet und auch geguckt haben, was brauchen die, welche Mineralien brauchen die jetzt oder wenn sich eben Schweine anfingen, ich sag das jetzt so laienhaft, komisch zu benehmen, meinte, wenn er merkt, so das könnte jetzt hier aus dem Ruder laufen mit diesen Schwänzen, dann hat er entsprechende Sachen dazugegeben oder eben die Luftfeuchtigkeit nochmal geprüft oder geguckt, wie kann man das denn einstellen. Er erzählte mir von Mineralstoffen, die er dann gegebenenfalls beifügt, damit sie ein bisschen sich wohler fühlen. So.
Ich sag mal, der Betrieb ist immer nur so gut wie Herdenmanagement, wie das Herdenmanagement vom Landwirt. Also wie aufmerksam. Am Ende braucht es doch den Landwirt, der dann eben den letzten Blick drauf hat und dann nochmal nachbewerten kann, ob man nochmal irgendwas ändern muss.
Mhm. Also das hat mich wirklich beeindruckt, wie viel Wissen diese Menschen hatten, wie viel Fachwissen. Was mich auch beeindruckt hat, die haben mir auch diese Krankenstation gezeigt, oder da stand ein Schild Reha. Da waren die Schweine zur Reha.
Ja.
Und das waren Schweine, die eben auch krank waren. Das eine Schwein hatte irgendwas am Fuß und ich fand diese
transparent. Na, erstmal werden die dann aus der Gruppe rausgenommen, um die vielleicht auch nicht anzustecken. Und zweitens werden die in eine Extrabucht getan, um sie dann nochmal besonders zu behandeln. Ja. Ne? Damit die nicht in den großen Beständen untergehen, sondern dass die halt eine Extrabetreuung kriegen.
Ja.
Deswegen also alles ganz, ganz transparent, sagst du, Renate. Was ist denn so mit diesen typischen Kritikpunkten, die man so Schweinezüchtern immer vorhält? Dass dort Antibiotika eingesetzt werden, dass die zu eng gehalten werden. Ich weiß, du bist jetzt keine Expertin, aber was war da so dein Eindruck?
Also auch das hat er mir ganz transparent erklärt. Also er hat den Kühlschrank aufgemacht und da waren Medikamente. Und das war für mich absolut verständlich. Wenn ein Tier krank ist, dann braucht das Tier Medikamente.
Klar. So wie wir auch.
Alles andere wäre aus meiner Sicht auch nicht fair. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass damit prophylaktisch irgendwelche Medikamente ausgehen. Weil darüber haben wir auch viel gesprochen, über das Geld. Das interessiert mich persönlich nämlich auch immer. So, wie viel müssen die in den Betrieb reinstecken, damit da nachher irgendwas rauskommt? Und auch die Medikamente sind total teuer. Also da wäre er nicht schlau, wenn er jetzt mit unnötiger Weise diese Medikamente vergeben würde.
War das denn so, wie du dir das vorgestellt hast?
Ja, weiß ich nicht. Ich hatte mir das vielleicht noch mehr technischer vorgestellt.
Noch technischer?
Ja, noch technischer.
Ich dachte, dass du sagst, wo ist denn das Stroh? Gab es da Stroh?
Nein, das hatten die mir auch erzählt. Die haben das irgendwann in den 80er, 90er gebaut. Ist schon ein Spaltenboden. Mhm. Aber sie hatten in einigen Buchten, hatten sie solche Matten reingelegt.
Liegematten so.
Liegematten. Mhm. Sie hatten Luftzufuhr an einigen Stellen auch verändert. Sie hatten aber eben, damit die sich nicht beißen, solche, ich sag mal so, Spielzeug reingehängt. Das haben
Beschäftigungsmöglichkeiten.
Ja. Und da eben auch geguckt, welche Schweine brauchen es mehr, welche weniger. Und das erforderte eben, dass sie sehr, sehr viel drin sind, sehr viel Zeit in dem Stall auch verbringen, um zu gucken eben, wie können wir das
optimieren.
Ja, also ich finde die Vorstellung immer noch, dass die armen Schweine, sag ich jetzt mal, als Verbraucher auf so Ritzen stehen. Ne? Ich bin da ein bisschen naiv und denke mir so, ach, die Schweine, irgendwie, die müssen sich doch suhlen dürfen und die sollen doch dann mit dem Stroh und grunzen und sowas. Aber ich habe natürlich eingesehen, dass wenn man in so einem konventionellen Betrieb Fleisch zu Preisen dann irgendwie erzeugen will, die vom Verbraucher, vom Markt auch angenommen werden, dass das wahrscheinlich nicht möglich sein wird.
Auch da gerne dein Wort will mit muss ersetzen. Man muss, wenn man gerade überstehen will als Schweinemastbetrieb, dann muss man vielleicht auch nach diesen aktuellen Bedingungen arbeiten.
Wir werden in einer speziellen Folge auch nochmal über einen Schweinebetrieb reden. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Aber ich würde von dir gerne mal hören, Renate, hast du dich denn auch überhaupt mal dreckig gemacht an diesem Tag?
Ja, also ich durfte da jetzt nichts ausmisten und ich durfte sie ein bisschen füttern mit der Hand. Ich durfte auch die Maschine bedienen.
Ja.
Das waren so die Dinge, die ich machen durfte. Aber ansonsten war das eben auch aus hygienischen Gründen durfte ich da nicht mit den Schweinen kuscheln, um sie noch glücklicher zu machen, aber wollte ich ehrlich gesagt auch nicht.
Vielleicht die Schweine auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber du bist eine sehr nette Person, Renate, aber so ein Schwein hat ja auch
seine Grenzen.
Aber genau. Was ich vorher noch nie gemacht habe, diese Schnauze anzufassen oder auch die Borsten, das habe ich ja früher nie gemacht und das fand ich schon spannend, so ein Tier anzufassen. Wer hat das schon heute gemacht, außer dem Landwirt?
Ja, schön.
Wie hat sich das angefühlt? Sag mal ganz kurz nur für mich. Ich habe es auch noch nicht gemacht.
Die Schnauze war so deutlich härter, als ich gedacht habe. Sie war so knorpelig, so diese Nase. Und ja, die Borsten halt wie Borsten.
Ja.
Aber wir haben, also ich fand, also wir haben jetzt keine Freundschaft geschlossen, aber ich esse jetzt weiterhin Schweinefleisch.
Okay.
Würde ich auch von diesem Betrieb essen.
Und wohin ging es als nächstes?
Ja, also das war tatsächlich eine lange Station. Das war auch eine Station, über die wir am meisten gesprochen haben. Dann ging es auf den Acker und da war das Getreide so, dass ich nicht hätte erkennen können, welches Getreide ist das. Das sah für mich alles gleich aus, grün.
Wie hoch war das?
Manches war so vielleicht so 20, 30 Zentimeter hoch.
Maja, würdest du in dem Stadium erkennen, was das ist?
Es ist wirklich schwierig. Also da muss ich euch recht geben, das ist wirklich schwierig. Man erkennt es vielleicht am unterschiedlichen Grünton. Aber es ist schwierig.
Aber ich bin ein bisschen beruhigt, irgendwie das. Weil ja. Sonst weiß Maya immer alles. Und ich, dass sie auch an dieser Stelle.
Aber manche denken ja immer, es ist einfach eine Wiese, weil es so grasähnlich aussieht. Mhm. Und dann fahren da auch Autos drüber und so weiter, weil die gar nicht halt checken, dass das weil überhaupt das Getreide verstehen. Ist. Mhm. Und das müsste man eigentlich schon erkennen.
Also wir waren da auf einem Acker, auf dem Philipp auch so eine Vogelinsel angelegt hatte. Also
Lärchenfenster. Mhm. Darf ich kurz fragen, wie es aussah? War das im Getreide sozusagen eine Fläche, die nicht bepflanzt war?
Ja.
Ah ja, genau. Es gibt ja gewisse Bodenbrüter, wie zum Beispiel die Lärche. Und die braucht eine Landefläche, damit sie überhaupt in so ein Getreidefeld reinkommt. Und deswegen setzt der Landwirt manchmal bei der Aussaat, stellt er die Maschine aus für ein paar Meter, damit da so ein leeres Fenster ist, ein Lärchenfenster, wo dann die Vögel landen können und brüten können.
Ach,
ernsthaft? Deswegen gibt es auch schon in manchen Bäckereien das Lärchenbrot und so weiter. Mhm. Ja.
Bei der Ernte fährt man drumherum?
Ja, bei der Ernte, du erntest da ja nichts.
Naja, aber wenn da mitten im Kornfeld so eine Insel ist, dann muss man da ja außen drum, ne?
Ja, wenn da Unkraut gekommen ist, dann kannst du da außen rumfahren, damit du den Mähdrescher nicht verstopfst oder verunreinigst.
Ja, aber weil die Lärchen sind doch da.
Ja, aber das ist ja nur für eine gewisse Zeit, dass die dann genau dann brüten.
Okay.
Das fand ich total cool. Und solche Sachen hatte einige gehabt da auf seinen Flächen, dieses Fenster. Oder er hat auch auf anderen Flächen solche, ich habe ja früher in Kiel gewohnt, da sagte man Knicks, aber hier sagt man Agroforst, glaube ich. Also er hat solche Flächen gepflanzt, so kleine Bäumchen gepflanzt, die dann in Reihe und Glied, die irgendwie dafür sorgen sollen, dass da der Wind das alles nicht mitnimmt. Ist das richtig?
Ja, genau. Cooler, du musstest das Wort Agroforst auch schon mal beschreiben bei der Landjugendfolge.
Jetzt bin ich in der Prüfungssituation. Also ich habe es mit irgendwas mit Aggressivität verwechselt, glaube ich. Oder mit so einem Berliner Rap-Label.
Du warst bei Agro eng geblieben.
Agro.
Aber es, ja?
Nee, ich möchte es nicht erklären, okay, Maja. Guck mich nicht so an.
Ich glaube, es lohnt sich jetzt schon, den Test zu machen. Zu lange. Nicht ab Folge 50. Und zwar, das sind Baumreihen auf landwirtschaftlichen Feldern, um sozusagen Forst und Landwirtschaft miteinander zu verbinden. Und du hast jetzt den Punkt Winderosion angesprochen. Die Bäume stoppen natürlich auch heftigen Wind und somit zum Beispiel auch Bodenerosion und die Wurzeln halten das Wasser von den Bäumen nochmal besser auf dem Feld. Also es hat ganz, ganz viele Vorteile und die werden in solchen Abständen gepflanzt, dass du noch mit Erntemaschinen da durchkommen kannst und sozusagen nicht im normalen Arbeitsflow von den Bäumen jetzt aufgehalten wirst, weil du irgendwie Umwege machen musst.
Okay. Das hast du dir also auch angeguckt, Renate. Cool, ich warte immer noch auf den Punkt, wo du endlich mal was gemacht hast auf diesem Hof.
Ich habe also
Trecker gefahren.
Ich bin Trecker gefahren. Ich habe den Schwein gut zugeredet.
Okay, gut.
Und auf den Flächen kam dieses Unkraut ins Spiel. Mhm. Und meine Aufgabe war dann mit ihm einfach, das teilweise mit der Hand rauszuziehen, gerade auch um diesen Agroforst herum, weil sie da natürlich nicht mit einer Maschine rankommen, um das rauszuziehen, aber auch nicht spritzen konnten. Das.
Weißt du noch den Namen des Unkrauts?
Nee, es waren verschiedene. Aber, aber interessant, also ich habe es mir nicht gemerkt, aber er konnte mir jede Pflanze, jedes Unkraut wusste er sofort, was es ist. Und er konnte auch, das hat er auch immer wieder, welches Mittel dagegen helfen könnte. Dann hat er mir andere Krankheiten der Pflanzen gezeigt, weil
Pilzkrankheiten,
so. Mhm. Und das müsste man damit behandeln. Das, also wenn wir sagen, was hat mich überrascht, es hat mich total geflasht, muss ich sagen, dass wie viel wirkliches Wissen.
Sieht man mal, weil wir immer so dumm dargestellt werden.
Nicht von mir, Maja. Nein, nicht von mir. Aber ich bin ja beruhigt, Renate, dass du da nicht nur so einen kleinen Ausflug gemacht hast und irgendwie zum Spaß irgendwie Trecker gefahren bist. Tatsächlich würde ich auch gerne mal die andere Seite zu diesem Tag hören und das können wir jetzt machen. Wir haben ja eine kleine Überraschung für dich, Renate.
Hey Renate, hier ist Philipp. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir. Aus dir wird nochmal eine richtig gute Treckerfahrerin. Und wir hoffen, dass dir das genauso viel Spaß gemacht hat bei uns und wir dir viele neue Einblicke geben konnten. Und möchten uns nochmal bedanken für die Diskussion über unseren Tellerrand hinaus. Das ist für uns immer sehr, sehr viel wert. Und wenn du Lust hast, können wir das gerne nochmal wieder machen und vielleicht ja zur Kartoffelernte. Liebe Grüße von uns allen.
Zur Kartoffelernte.
Klasse. Ja, das hatte da schon angeboten. Und ja,
schön Kartoffeln sortieren.
Ja, schön Kartoffeln sortieren und mitmachen.
Damit ich meine Chips kriege.
Aber wir haben ja gerade gehört, das dauert noch.
Was ist so dein Fazit nach diesem Tag, Renate?
Also mein Fazit, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich eigentlich immer nur ein Wort so in mir gefühlt. Das war wirklich so ein tiefer Respekt. Als wir dann mit allem fertig waren, dann sind wir nach Hause und dann gab es erstmal schön Mittagessen mit Schnitzel und Spargel und mit der Familie. Und irgendwie, das hat mich irgendwie auch berührt. Und was mich auch berührt hat, dass der Philipp, als wir dann so unterwegs waren, habe ich ihn auch gefragt, so, warum macht er das denn? Da sagte er, dieses Generationsding, das gibt ihm was. Und das ist irgendwo etwas, was ihn auch auf den Weg bringt, so dass dieser Betrieb weitergegeben wird. Und sein Großvater hat das aufgebaut, sein Vater. Und irgendwie diese Verantwortung spürt er in sich. So. Mhm. Das sind so die Gefühle, die ich da so mitgenommen habe aus diesem Tag.
Könntest du dir ein Leben als Landwirtin vorstellen?
Ich glaube ehrlich, das wäre mir zu anstrengend. Das wäre mir wirklich zu anstrengend.
Und du hast doch gar nichts gemacht, Renate. Nee, sei doch mal ehrlich.
Doch, ich habe mich gebückt und habe da Dinge rausgezogen. Und das wäre mir wirklich...
Trecker fahren, ein bisschen Unkraut jäten.
Der hat keinen 8-Stunden-Tag. Und also ich glaube, das wäre mir zu anstrengend, körperlich. Und was ich auch finde, so in der letzten Zeit, ich glaube, dass ich wäre mental auch nicht so stark... diesen Hate, sagt man das heute so, auszuhalten, was die manchmal aushalten müssen. Darüber haben wir auch gesprochen, als wir so gefahren sind, was die als Kinder auch so erlebt haben. Und gerade auch mit diesem Schweinebetrieb, mit dem Schweinestall, gab es auch Zeiten, da sind Leute, haben versucht irgendwie einzubrechen. Und natürlich erstens totale Angst um die eigenen Tiere. Ich glaube, das...
So der Buhmann immer zu sein.
Ja, davor hätte ich auch Respekt. Also wenn man mich fragt, ich habe Respekt davor, aber für mich wäre das aus verschiedenen Gründen. Ist meine Arbeit im Büro einfacher.
Ja, wir hatten das Thema ja schon häufiger und ich bin auch zu dem Schluss gekommen. Ich habe ja auch so eine etwas romantisierte Vorstellung von der Landwirtschaft. Aber wenn du mich fragen würdest, Maja, ob ich das machen würde, ganz klar nein. Also,
es gibt ja auch nur noch unter 1% der Bevölkerung in Deutschland arbeitet in der Landwirtschaft.
Ja, das ist ein Knochenjob, was so Krankheitsthemen angeht. Du kannst ja gar nicht krank werden, wenn du so einen landwirtschaftlichen Betrieb hast mit Tieren zum Beispiel. Du kannst nicht in Urlaub fahren. Alles. Du
kannst auch schlecht schwanger werden. So.
Ist das so?
Ja, ich glaube, es gibt vielleicht, also du hast jetzt ja nicht so wie als Arbeitnehmerin, weiß ich gar nicht, wie viel eher man dann gehen kann, aber...
6 und 8 Wochen, 6 Wochen vorher, 8 Wochen nachher hat man Mutterschutz.
Ja, aber ja, ich sag mal, versuch das doch mal bei deinem Chef auf dem Bauernhof irgendwie durchzusetzen, das geht ja gar nicht. Also, wenn
du kriegst eine Haushaltshilfe, die dann das Kochen übernimmt und so ein bisschen den Haushalt übernimmt, aber es ist ja nicht alles, was man als Ehefrau... Landwirtin auf dem Hof.
Ich kann mir auch
nicht
vorstellen, dass eine Landwirtin schwanger dann sagt, also jetzt ab sofort interessiere ich mich gar nicht mehr dafür irgendwie. Du bist ja, es ist auch so Landwirtin, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich habe das mittlerweile in den letzten Folgen auch gelernt in anderen Gesprächen mit Landwirten. Du bist ja, Landwirt ist ja auch eine Lebenseinstellung.
Ja, ich glaube auch dieses mit dem Mutterschutz und so, ich meine, das Problem haben auch andere selbstständige Frauen. Ja. So, das ist, glaube ich, nicht nur darauf bezogen. Aber es ist eine Lebenseinstellung und für mich ist das aber nicht so ganz nachvollziehbar, warum, also es ist ein total anstrengender Job. So, das ist der Grund, warum ich das nicht machen wollen würde.
Aber bei uns zum Beispiel, falls ich da einmal reingrätschen darf, also wir haben jetzt ja gerade Ernte und wir haben zum Beispiel das 7. Mal jemanden da, der sich immer Urlaub nimmt von seinem eigentlichen Job. Ja. Er arbeitet eigentlich beim TÜV und arbeitet bei uns als Erntehelfer und sieht das für sich als Urlaub, ne? Obwohl er da seine wahnsinnig vielen Stunden am Tag arbeitet und sieht das so als absoluten Ausgleich zu seiner normalen Arbeit und findet das herrlich, bis zum Sonnenuntergang auf dem Trecker zu sitzen und dort was zu schaffen.
Es ist bestimmt auch erfüllend. Auf der anderen Seite, 6 Wochen Erntehelfer ist etwas anderes als 52 Wochen mit dem vollen Risiko. Und, wird das was oder wird das nicht? Regnet das?
Aber ich möchte trotzdem, auch wenn du nicht Landwirtin werden möchtest, fände ich eigentlich ganz schön mal zu erwähnen, dass ich das als absoluten Traumjob empfinde und wollte mal auf den Ausbildungsweg aufmerksam machen. Und zwar braucht man für die Ausbildung mindestens den Hauptschulabschluss. Und so ein normaler Ausbildungsgang dauert 2 bis 3 Jahre. Ich glaube, das ist ja meistens so. Mit Abi nur 2 Jahre. Und auf jeden Fall lernt man in der Zeit den Tierbereich und den Ackerbaubereich kennen. Das ist auch Pflicht, beide Bereiche einmal kennenzulernen. Also man kann einmal die Ausbildung machen. Man kann
so Landwirtin oder Landwirt, heißt das dann so?
Ja.
Okay.
Genau. Dann kann man es natürlich auch studieren an echt wunderschönen Orten. Also wer zum Beispiel wie ich, ich fand ja Göttingen so eine Kleinstadt richtig schön, man kann es aber auch in Kiel, in Osnabrück, wer es lieber, wer auch als Landwirtin oder Landwirt mal in einer Großstadt leben möchte, kann es auch in Berlin oder München studieren. Ja, und da kann man natürlich noch Weiterbildung machen.
Könnte
und natürlich
ich auch noch ein Masterstudium. Könnte ich auch als Laie Landwirt sein? Könnte ich das theoretisch machen oder muss ich, so wie eine Krankenschwester im Krankenhaus, muss ich eine Ausbildung gemacht haben?
Also je nachdem, was der Betrieb von dir verlangt, ne? Also es gibt bestimmt auch viele Angestellte, die, wir haben ja auch zum Beispiel Mitarbeiter, der aus dem Maschinenbau kommt und den können wir auch sehr, sehr gut auf unserem Betrieb gebrauchen. Dadurch, dass alles so hochtechnisch ist, ist er da eben super wichtig bei uns in der Werkstatt, wenn mal irgendeine Maschine steht.
Cool. Also, Mensch, Renate, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Und ich, ehrlich gesagt, hätte Lust, das auch mal zu machen. Also, weil man kriegt so ein bisschen Bock, da mal reinzugucken. Und irgendwann muss ich das, glaube ich, auch mal machen. Wir reden hier die ganze Zeit über Landwirtschaft und ich habe so einen Praktikumstag quasi noch nie gemacht.
Ja, dann kommen wir doch alle mit zum Kartoffelsortieren.
Das Angebot ist ja ausgesprochen worden.
So. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der Tag sein wird, wo dann richtig geackert werden
muss.
Wo man
richtig gearbeitet.
Ja, und ich wollte eigentlich nur Trecker fahren. Ja, Mensch, Renate, vielen, vielen Dank für deinen Besuch auf jeden Fall schon mal.
Vielen, so. Vielen Dank.
Und jetzt gucken wir mal, ob wir Post bekommen haben.
Hack die Post.
Hack die Silke hat uns über 63 Hektar at NDR ein Foto geschickt. Und was sieht man auf diesem Foto? Ein Becher Kaffee und eine Packung Haferdrink an einem Getreidefeld. Da trinkt sie nämlich liebend gern ihren Kaffee morgens, hat sie uns dazu geschrieben. Und am Getreidefeld ist ihr etwas aufgefallen, Maya. Sie schreibt, es stehen Schilder mit verschiedenen Sortennamen in kurzen Abständen im Feld. Kann und soll das Getreide sortenrein geerntet werden oder gelangt alles in einen Pott? Fragt Silke.
Also Silke, voll schön, dass du uns schreibst und diesen Podcast hier hörst und ein Hekti von uns bist. Also das, was du da gesehen hast, sind wahrscheinlich Feldversuche mit unterschiedlichen Getreidesorten. Und da möchte man natürlich als Landwirt oder Landwirtin ausprobieren, wie verändert sich eigentlich der Ertrag zum Beispiel bei einer bestimmten Sorte jetzt auf meinem Boden und diesen klimatischen Bedingungen. Wie krankheitsresistent ist vielleicht diese Sorte? Ist sie besonders anfällig für Pilze oder eben gar nicht? Oder auch andere Qualitätsmerkmale wie Proteine und so weiter. Das versucht man dann mit unterschiedlichen Sorten auf dem eigenen Betrieb herauszufinden mit einem Feldversuch. Okay. Und das würde man je nachdem, nach dem unterschiedlichen Reifegrad, entweder zur selben Zeit ernten, aber in unterschiedliche Anhänger oder nach unterschiedlichen Zeiten.
Okay, das heißt Hafer nur im Haferanhänger und Weizen nur im Weizenanhänger und so, ne?
Ja, aber sie hat ja von unterschiedlichen Getreidesorten geredet und das kann zum Beispiel ein Tobak sein. Das ist eine bestimmte Getreidesorte oder eine andere Getreidesorte.
Ah.
Also es muss nicht Hafer und Getreide, Weizen sein.
Wo wir hier schon da beim Thema sind, kommt ja auch noch eine zweite Frage von Hekti Stefan. Der hat uns auch über 63 Hektar at ndr.de geschrieben. Er fragt, warum hat man sich in der alternativen Getreidemilch auf Hafer festgelegt und nicht zum Beispiel Weizendrink? Gute Frage.
Ich finde die Frage auch sehr gut, die ist so einfach, ne? Und trotzdem, ja. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, hat sich das vorher noch nicht so wirklich jemand anderes gefragt und deswegen habe ich mit unserem Gast aus der letzten Podcast-Folge gesprochen oder vorletzten Podcast-Folge und zwar jemanden von den Ehrenbrüdern. Die machen ja Haferdrinks und die haben gesagt, dass sich einfach der Hafergeschmack durchgesetzt hat, dass es einfach am besten schmeckt und dass der Hafer am meisten von den Inhaltsstoffen überzeugt und von der Fermentation. Aber tatsächlich gibt es auch andere Getreidedrinks, wie zum Beispiel einen Roggendrink. Aber ja, dass sich das eben geschmacklich mehr durchgesetzt hat mit dem Hafer. Und ich glaube auch ein Vorteil ist einfach, dass Hafer, wenn es denn auch in der Produktion drauf geachtet wurde, auch glutenfrei ist. Und da kann ja Weizen nicht mithalten. Und da viele Menschen schon eine Glutenunverträglichkeit haben, ist das auch ein Vorteil von Hafer.
Ich hab allerdings tatsächlich auch schon mal Dinkelmilch gesehen im Supermarkt.
Aber, jawohl, siehst du?
Ja. Aber ich glaube, ein wichtiger Grund ist auch, dass man Roggendrink einfach nicht so cool aussprechen kann.
Roggendrink?
Roggendrink, das klingt irgendwie komisch.
Ich finde es besonders cool.
Ja, liebe Hektis, vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Wir finden das ganz toll. Die Fangemeinde wird immer größer. Und wir finden es toll, dass ihr dabei seid. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was euch nicht gefallen hat, dann sagt uns gerne Bescheid.
Ist das so? Ja, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Hekti-Mail schreibt an 63hektar@ndr.de. Und natürlich möchten wir in der heutigen Folge von euch wissen, ich frage mal die Landwirte und Landwirtinnen, hättet ihr auch die Möglichkeiten, mal jemanden einzuladen. Dann seid doch vielleicht im nächsten Jahr dabei, wenn es wieder die Aktion gibt, Landwirtin oder Landwirt für einen Tag. Das fände ich schön, wenn ihr euch darüber schon mal Gedanken macht.
Ja, und liebe Städter und Verbraucher, so wie ich, könntet ihr euch vorstellen, da mal so einen Tag ein Praktikum zu machen? Und die wichtigste Frage ist, würdet ihr lieber Unkraut jäten oder Trecker fahren? Also kontaktiert uns über 63hektar@ndr.de und lasst uns gerne auch ein Abo da, wenn ihr uns in der ARD Audiothek hört oder wo auch immer. Genau.
Cooler. Und jetzt gleich ist die Podcast-Folge schon wieder vorbei, aber ich habe ja zum Glück noch meine
Ach-was-Rubrik.
Ach-was. In dieser Rubrik versuche ich dich immer zu überraschen oder mit irgendeinem Fact zu beeindrucken im besten Falle und hoffe, dass ich dir damit ein Ach-was entlocken kann. Also, in Deutschland geht die allergrößte Agri-PV-Anlage in Betrieb. Was glaubst du, wie groß die ist?
Agri-PV ist im Prinzip auf einer landwirtschaftlichen Fläche Photovoltaik hingestellt.
Richtig.
Wie groß?
Ja.
2 Fußballfelder.
Nein.
Nee?
Nein, viel größer. 2 Fußballfelder sind ja gerade mal knapp 2 Hektar.
Wie du das wieder ausgerechnet hast. Wie viel ist es denn?
14 Hektar. Genau, die Anlage wird dann in Schlier stehen und dort wird auf 3 Feldern in einer Gesamtfläche von 14 Hektar dann Solarstrom entstehen. Und die Solarmodule sind so hoch angebaut, in 3 Meter Höhe, dass da drunter auch noch landwirtschaftliche Maschinen langfahren können und so wirklich Solarstrom zu produzieren und Ackern auf einem Feld möglich ist.
Das ist Landwirtschaft der Zukunft.
Ich glaube auch.
Toll. Wieder was gelernt. Ach was?
Sehr schön.
Ja, das war unsere Folge heute zum Thema Landwirt oder Landwirtin für einen Tag. Vielen Dank an unseren Gast Renate. Vielen Dank an dich, Maja.
Vielen Dank, Kula. Es hat wieder Spaß gemacht.
Und lasst uns unbedingt ein Abo in der ARD Audiothek da, liebe Hektis oder liebe Neuankömmlinge, liebe Ersthörerinnen und Hörer. Und wenn ihr schon mal hier in dieser wunderbaren Audiothek seid, dann hört ihr uns ja vielleicht auch demnächst mal auf dem Weg in den Urlaub. Ja, vielleicht habt ihr den Sommerurlaub schon hinter euch, aber vielleicht geht's auch in den Herbsturlaub, wo auch immer hin. Und seid vielleicht gerade auf dem Weg in die Berge. Dann muss ich euch unbedingt einen Podcast ans Herz legen. Der kommt vom Bayerischen Rundfunk und er heißt Die Bergfreundinnen. Ja, 3 Mädels, Toni, Kadi und Kati, sind alle 3 in den Bergen unterwegs und diskutieren im Podcast Fragen wie kriege ich mehr Selbstvertrauen am Berg oder kann ich nachhaltig bergsteigen? Außerdem gibt's richtig spannende Geschichten von Bergmenschen und jede Menge praktische Tipps. Also, wenn ihr ein Herz für Berge habt, hört mal rein. Den Podcast findet ihr natürlich hier in der ARD Audiothek.
Kuhlager, bis zum nächsten Mal. Und Hektis auch bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Danke und tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.